Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der Schwede Johan Floderos sitzt in Teheran in Haft. Er wurde im Urlaub festgenommen. Vorwurf Spionage. Letzten Sonntag hat der Staatsanwalt die Todesstrafe für ihn gefordert. Das Urteil steht noch aus. Morgen müssen die Anwälte in Schweden ihr Plädoyer zur Verteidigung vorlegen. Den Fall und viele andere Fälle von Hinrichtungen im Iran wollen wir uns jetzt genauer angucken. Und wir wollen auch fragen, inwieweit der Iran mit solchen Fällen auch Geiseldiplomatie zu betreiben versucht. Die Gefangenen also austauschen will gegen Iranerinnen und Iraner, die im Ausland in Haft sitzen. Darüber sprechen wir jetzt mit Dieter Karg. Er ist Iran-Experte von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Guten Morgen, Herr Karg.
Guten Morgen.
Weiß man, wie es dem jungen Schweden geht, wie es Johan Floderos geht in Haft?
Wie es ihm derzeit geht, nicht. Aber in der Vergangenheit hat er häufig mitgeteilt, dass es ihm ziemlich schlecht geht. Also ihm wird zum Beispiel auch das Recht auf medizinische Behandlung verweigert. Und er musste also lange Zeit auf dem Boden schlafen in seiner Zelle bei grellem Licht Tag und Nacht und hatte nur 3-mal pro Woche Freigang, also ziemlich harte Haftbedingungen. Also das gleicht auch psychischer Folter.
Wie beurteilen Sie denn den Fall? Wie beurteilt Amnesty International den Fall?
Also wir halten das für einen ziemlich klaren Fall von Geiselhaft. Das macht zwar die iranische Regierung nicht unbedingt klar, aber so zeitliche Zusammenhänge sind sehr interessant, dass er also 3 Monate bevor der Prozess gegen den in Schweden verhafteten Geheimdienstmitarbeiter Hamid Nouri begann, dass er dort inhaftiert wurde. Und auch jetzt, dass der Prozess gegen ihn beginnt, dass jetzt die Anklage erhoben wurde, nachdem jetzt die Hamid Nouri in Schweden verurteilt wurde zu lebenslanger Haft. Dass genau in dieser Zeit, also diese zeitlichen Zusammenhänge machen das deutlich. Und ebenfalls, dass Sprecher der iranischen Justiz gesagt haben, dass sie auch hofften, dass jetzt nachdem ein anderer Iraner freikam nach einem Gefangenenaustausch, also mit Belgien, dass sie auch hofften, dass sie im Fall Nouri jetzt positive Ergebnisse bekommen könnten.
Dem Schweden wird der Spionage vorgeworfen, hat vor seiner Festnahme im Außendienst für die EU gearbeitet, war beruflich ein paar Mal im Land. Das heißt, für Sie ist das ganz klar eine taktische Festnahme und wir sehen da Geiseldiplomatie. Typisches Vorgehen von Geiseldiplomatie?
Ja, also es ist ziemlich eindeutig, weil nämlich auch dieser Mann in Belgien, das war auch ein iranischer Geheimdienstler, dem Beteiligung an einem Mordanschlag auf Exil-Oppositionelle vorgeworfen wurde. Auch dort wurde es gegen einen belgischen Staatsangehörigen wurde ausgetauscht. Und kurz darauf auch 2 österreichische Doppelstaatsangehörige, die wohl gesagt wurde, dass auch dort die belgische Regierung dran beteiligt war. Also das hatte einen unmittelbaren Zusammenhang. Und auch früher gab es immer wieder Fälle, zum Beispiel in den USA, wo Gefangene im Iran gegen Gefangene in den USA ausgetauscht wurden.
Sie sagen also, in ähnlichen Fällen hat es in der Vergangenheit schon Gefangenenaustausche gegeben. Wie schätzen Sie die Chancen für Floderos ein, dass es auch hier so einen Austausch geben könnte?
Das kann ich ganz schwer einschätzen, wie das die schwedische Regierung machen wird. Ich vermute mal, man wird versuchen, es nicht zum Äußersten kommen zu lassen, dass er also hingerichtet wird. Aber es ist nicht klar, ob es passieren wird. Es gibt nämlich noch einen weiteren Floderos ist ja kein Doppelstaatsangehöriger, aber es gibt einen weiteren schwedischen Staatsbürger mit iranischer Staatsangehörigkeit ebenfalls, der auch schon zum Tode verurteilt ist. Also von daher ist das möglicherweise sogar jetzt noch ein zusätzlicher Fall, mit dem Druck gemacht werden soll seitens des Iran. Und ich hoffe, dass da die Bemühungen erfolgreich sind, dass er eben nicht hingerichtet wird.
Wieso lassen sich Regierungen eigentlich auf solche Verhandlungen ein mit dem Iran? Ist das wirklich das letzte Mittel, um diese Menschen freizubekommen und zu retten vor der Todesstrafe?
Das schätze ich ja. Denn ich meine, der Iran sieht immer wieder, dass er erfolgreich ist mit solchen Maßnahmen. Und ich denke, keine Regierung möchte es, dass ihr vorgeworfen wird, untätig zugesehen zu haben, wie einer ihrer Staatsangehörigen hingerichtet wird.
Jetzt sind natürlich bei weitem nicht nur ausländische Gefangene im Iran davon betroffen. In den letzten Monaten hat das iranische Regime Hunderte zum Tode Verurteilte auch hinrichten lassen, ungefähr 700 im letzten Jahr. Erwarten Sie, dass sich das in diesem Jahr so fortsetzt?
Es ist zu befürchten. Ob wir jetzt noch eine weitere Steigerung anzunehmen ist, das bleibt abzuwarten. In den vergangenen Jahren hat es eine stetige Zunahme gegeben. Also nicht erst seit dem Beginn der Proteste im Herbst 2022. Im Jahr 2020 waren es 246 nach unseren Erkenntnissen. 2022 576, sind wir da über 700. Aber es wird vermutlich auf dieser hohen Ebene bleiben.
Für dieses Wochenende ist in Berlin eine Demo angemeldet von Exil-Iranerinnen und Iranern für die Abschaffung der Todesstrafe im Iran. Wie ist die Situation im Land selbst? Wird da noch viel protestiert? Kann im Iran noch viel protestiert werden?
Also offen wird kaum noch protestiert, denn da hat die brutale Unterdrückung der Proteste nun doch Wirkung gezeigt. Aber es gibt eine Art gewaltlosen Widerstand, also zivile Ungehorsam. Das heißt, viele Frauen setzen ihre Kopftücher nicht mehr auf. Und es gibt zum Beispiel bei Fußballspielen offen Proteste gegen die also Sprechchöre gegen die iranische Regierung und ihre Unterstützung dafür den Krieg in den Palästinensergebieten. Also auf diese Weise äußert man immer wieder Protest, aber offen eigentlich nicht mehr.
In Teheran sitzt ein junger Schwede in Haft, ihm wird Spionage vorgeworfen und ihm droht die Todesstrafe. Über Todesstrafe im Iran und auch darüber, was sich der Iran politisch von diesem konkreten Fall versprechen könnte, darüber habe ich mit Dieter Kack von Amnesty International gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Kack.
Ich danke Ihnen auch.